Speicher 100.
Ja, willkommen beim Speicher 100 Podcast, präsentiert von Dings e.V. Ich bin hier in einer schönen offenen Gesprächsrunde mit vier wunderbaren Menschen. Mein Name ist Laura Zebra und ich würde erstmal euch ein bisschen vorstellen, wenn das okay für euch ist. Ja, okay. Okay, fangen wir mal mit dir an. Constanze Friedrichs, du bist Kostümassistentin. Nein, eigentlich arbeitest du bei TV und Film, ja, sagen wir es mal genau. So. Und du bist auch DJ im Duo Ladies Who Lunch.
Richtig.
Genau. Und du hast auch diese Partyreihe
Chrome de la Chrome.
Chrome de la Chrome in Köln.
Genau.
Und du wohnst auch zurzeit in Köln.
Ich wohne zurzeit in Köln. Ich bin für diesen wunderbaren Podcast heute extra angereist.
Sonst hättet ihr eigentlich
heute. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sonst hätten wir eigentlich heute unsere Radiosendung jeden ersten Sonntag im Monat auf 674 FM. Genau. Reicht das erstmal?
Ja.
Oder
willst du noch was erzählen? Kommt gleich.
So. Kommt gleich. Kommt gleich. Okay. Ich mache mich erstmal warm.
Okay, dann haben wir hier den Yesin Aino.
Yesin Aino.
Yesin Aino. Genau, der ist so wie ich, so ein 90s-Kid, ne? Irgendwie hier aus der Ecke auch. Direkt hier 500.
Direkt hier um die Ecke.
Genau, direkt Hafen.
300 hier. Meter weiter.
Ja.
Und Franziusbrücke.
Adresse kriegt ihr später.
Richtig.
Genau, du bist Tänzer, Sänger, Actor. Genau.
Genau, richtig. Bin eigentlich aus Dortmund, genau, hier geboren, aufgewachsen und jetzt seit 5 Jahren Kölsch Jung. Von Dortmunder Jung auf Kölsch Jung umgestiegen. Richtig.
Schön. Neben dir haben wir den Holger Straat sitzen. Holger ist auch Sozialarbeiter, genau. DJ, Künstler vor allem, das war wichtig. Und du bist eigentlich schon seit den 90ern quasi aktiv in der Szene.
Ja, eigentlich schon ein bisschen eher, also
noch
eigentlich
eher.
Schon seit den 80ern. Also ich bin 72 geboren, also von daher, ja, und es geht ja heute hier so auch um das Thema halt queere Clubkultur und ja, da kann ich natürlich gerne auch ein bisschen was als Zeitzeuge auch sagen, wie sich das so jetzt hier auch speziell in NRW auch so entwickelt hat. Also war ich da, also in der Form als Künstler, aber auch als DJ, aber auch natürlich durch den sozialen Bereich, halt dabei war. Genau.
Ja, okay. Ja. Christian.
Ja, hallo.
Krautin, also Krautin. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen.
Ja, Krautin,
ne?
Ist Krautin richtig,
genau. Das ist richtig, okay. Du bist Psychotherapeut, eigentlich genau. In eigener Praxis auch, aber auch DJ. Bereich House, so die Ecke?
Eher. Ja, House, also eher sogar im, würde ich sagen, im Pop-Bereich, auch ja. So ein bisschen im Elektro-Pop-Bereich eher. Manchmal so ein bisschen Alternative, das war aber so, ist schon ein bisschen länger her und genau, hab so die ganze queere Ruhrgebiets Partykultur sozusagen relativ lange miterlebt und als DJ gar nicht mehr so oft unterwegs, genau.
Genau, aber du hast auch die Plöpp gemacht, ne?
Genau, das war so ein Partyformat, was ich mal so 2011 irgendwie ja, aus dem Boden gestampft hat, weil ich so Bock drauf hatte und ich fand immer, es ist so schade, dass Partys so stilistisch immer so begrenzt sind und da hatte ich Lust, machen wir doch einfach alle, worauf wir Bock haben. Ja, und das hat sich irgendwie gehalten.
Und das ist mit Holger auch zusammen gemacht. Ne?
Genau, ja. Das habe ich mit dem Holger dann später gemacht und mit der Lili, die nicht hier ist. Viele Grüße, liebe Lili.
Ja, genau. Liebe Grüße, Lili. Tante
genau. Das haben wir fünf, sechs Jahre gemacht und jetzt immer mal wieder zwischendurch, wenn sich das ergibt.
Und in der Goldkante in Bochum habt ihr
genau,
quasi
da
das
hat
nochmal
es
aufleben.
Sozusagen, genau, ja. Da hat es dann 2014 nochmal angefangen zu dritt. Genau.
Ich habe nur gehört, man nennt es diesen Plöpp-Effekt, ne? Das hab ich immer gehört.
Ja, also das genau, kann Christian vielleicht. Also ich war früher Gast, das war 2011 im Eppstein in Bochum. Die Kneipe hat dann leider irgendwann geschlossen. Ja. Und der Plöpp-Effekt war eigentlich immer der, dass also sehr launchige, tolle Musik gespielt wurde. Und dann irgendwann ein Song, der eigentlich allen Menschen bekannt war und alle immer gesagt haben, ja, eigentlich hört man sowas nicht. Aber alle total dazu abgegangen sind. Also so zum Beispiel Insomnia oder so. Das lief dann mal im Eppstein und wirklich alle ausgeflippt. Ne? Weil man ist natürlich sehr kommerzialisiert, so im Clubbereich und man will immer sehr abgestimmte Sachen spielen und das war halt einfach so, okay, das war jetzt halt so ein Break, ne? Auch so wieder dann auch ein Stück weit in dein Genre, so auch ins Pop, in die Popmusik, ne, und genau.
Aber du hattest ja auch dieses Konzept von den Clubs mehr in die Bars quasi.
Genau, das war von Christian, genau, das hatte ich dann durch meine Back-to-Bar ja auch übernommen, genau, ne, und was ich aber zu Christian Krautin noch ergänzen wollte, also Christian ist schon auch eine Ikone der queeren Clubkultur in Bochum, also hat ganz lange im Bahnhof Langendreher aufgelegt, war, glaube ich, auch beteiligt bei der Bipolar im Goethe-Bunker, ne, wenn ich das so sagen darf.
Mhm.
Genau.
Ja.
Ja. Ja.
Vielen Dank, lieber Holger.
Sehr gerne, Christian.
Ja, wie ihr hört, unser Thema ist Queerness in der Clubszene, in der Clubkultur. Wir wollten auch mal ein bisschen gucken, okay, wir sind jetzt auch vier verschiedene Generationen hier quasi, oder drei, vier, ich weiß nicht.
Zwei, drei.
Ist auch egal, weil uns geht es eigentlich um die Musik, um die ganzen Sachen drumherum. Und genau, vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen berichten, wie es so früher die Clubszene und heute jetzt im Vergleich.
Also es gab auf jeden Fall nicht so viel Handys.
Ja. Also es konnte nicht immer alles gefilmt werden.
Genau, man konnte irgendwie dance like nobody's watching. So. Ja. Also das ist schon.
Und jetzt watchen alle.
Jetzt watchen alle und immer und überall. So. Aber ja, wie seht ihr das?
Ja, das ist echt ein Unterschied, ne? Also angenehm ist es ja in Berlin, ne, wo immer die Kameras ja auch abgeklebt werden, ne? Muss ich so sagen, finde ich auch total angenehm, ne? Also ich finde, was so Safe Place auch ist, ne? Also dass man sich frei bewegen kann und auch frei, ja, ohne Angst haben, dass man jetzt auf 34.000 Fotos ist, und die Leute sind auch anders konzentriert, finde ich. Also ganz klar.
Was heißt konzentriert?
Ja, ich finde nicht so auf Social Media, keine Ahnung, ne? Oder sondern auch eher auf den Ort an sich, also was ja Club auch ist, ne? Also ich finde, eine Erfahrung, die man dann in einem Raum macht mit einer Musik und mit den anderen Menschen und so ein technisches Gerät dazwischen, das ist halt, macht einen Unterschied, finde ich. Ne?
Das stört total. Also
auch bei
das
Konzerten oder so, ne? Finde ich das
auch mal ganz schön. Hat irgendwo auch nur eine Ablenkung. Also wenn man dann halt immer so auf Partys ist und ständig das Handy in der Hand hat, und wenn man weiß, man kann keine Fotos oder Videos machen, dann macht es man halt auch nicht. Man ist dann mehr in der Situation und man genießt mehr die Musik und das Feeling.
Ja, und auch die anderen Leute. Genau. Also das einfach so eine, also das finde ich auch ganz krass, dass man so eine Interaktion in dem Sinne irgendwie nicht mehr so hat. Das liegt vielleicht auch an anderen Faktoren, aber also dass man einfach so aufeinander zugehen kann, irgendwie Spaß haben, ohne dass man Schiss haben muss, oh Gott, der macht mich jetzt, die macht mich jetzt irgendwie komisch von der Seite an oder so. Also, sondern einfach so ein dieses Unity-Oneness-Gefühl irgendwie so ein bisschen, das fehlt mir tatsächlich manchmal so ein bisschen, dass alle da wie die Zinnsoldaten stehen und den DJ anglotzen.
Ja. Du sagst,
Mensch, ihr seid doch hier für euch. Ihr seid doch nicht hier, um irgendeinem DJ-Gott zu huldigen.
Das war das finde ich auch.
Ja. Stimmt. Ja, das kann man auch manchmal auf Videos sehen. Ne? Also es gibt wirklich so Videos im Internet, wo dann die Menschen vor dem DJ stehen und so. Und ich denke so, hä?
Habt ihr überhaupt Spaß?
Ja, aber der DJ ist jetzt auch wie so ein Akt, ist wie bei einer Band. Ne? Es ist auf einmal wie so, man erwartet dann vielleicht auch eine Show und so.
Wie so ein Prophet, der so angebildet
wird. Ja, genau.
Aber zum Thema Safe Rooms, hast du gerade schon angesprochen. Früher war ein Safe Room ja vielleicht nochmal anders möglich oder anders definiert oder anders wichtig als jetzt. Habt ihr da irgendwie auch einen Unterschied so?
Ja, ich glaube früher, dass die queere Clubkultur also dadurch ein Safe Space war, dass es einfach diverse Läden dafür gab. Ne? Und das ist ja einfach so in den letzten 10 Jahren divers zurückgegangen. Also einfach auch durch die Möglichkeit, sich im Internet zu verabreden oder so. Früher hat sich der schwule Mann, sag ich mal, mit einem anderen schwulen Mann in einer schwulen Kneipe um die Ecke getroffen. Die Läden gibt es leider nicht mehr. Natürlich viel sind es auch positive Entwicklungen, dass, sag ich mal, queere Themen gesellschaftlich mehr akzeptiert werden. Ja, gesellschaftlich akzeptiert werden und, sag ich mal, die nachfolgende Generation von mir ist gar nicht mehr so weit nötig, hatte jetzt in schwule Clubs oder schwule Bars zu gehen. Und von daher hat sich das alles so ein bisschen zerstreut. Aber es gibt halt schon auch so den Verfall der queeren Läden. Ne? Also es hat verschiedene Gründe. Da geht's, also ich fand jetzt auch das vorherige Thema, das ist jetzt auch gar nicht so speziell queer gewesen. Also wir haben Clubsterben, das liegt sicherlich auch bei heterosexuellen Menschen auch daran, dass sie sich heute irgendwie gerne woanders treffen und gar nicht mehr so in die Clubs gehen oder ne, es auch nicht mehr so nötig haben irgendwie. Genau, aber das ist einfach so eine Entwicklung, die sich jetzt eigentlich so sehr offen gezeigt hat.
Also es gibt gar nicht mehr so den Unterschied zwischen Hetero-Club-Szene und es ist genau, schon so, das ja, wächst mehr zusammen.
Genau, man hat das natürlich in den Metropolen noch ein bisschen, aber selbst da, ob man jetzt nach Köln, Berlin, London oder New York guckt, sieht man einfach, dass viele Läden da auch einfach geschlossen haben und ja, dann auch sehr speziell für bestimmte Sparten dann auch wieder so des queeren Publikums irgendwie ein Angebot machen. Aber die großen Partys sind oder die großen Clubs, sag ich mal, wie ich das noch kenne, so aus den 90ern, zum Beispiel das Lulu, das war einer der größten schwulen Clubs in ganz Europa. Sowas gibt es gar
wo
nicht
war der? Mehr, ne?
Das war am Hohenzollern Ring.
Damals. Hier in Dortmund oder
in Köln? Nee,
in Köln.
In Köln.
Okay, da war ich,
kenne ich auch noch.
Zu klein und nicht ja, da.
Das ist nicht so jung. So.
Genau. Okay. Tatsache. Was, also ja, ja. Wie gesagt, das war für mich einfach auch ein, ich sag mal in dem Sinne schwules, aber auch jetzt im Nachhinein ein queeres Erleben, was halt auch Clubkultur generell auch genormt hat. Ne? Also wo sich andere Clubs halt irgendwie angelehnt haben, weil sie genau die Effekte, weil sie genau die Synastie und die Ekstase irgendwie herstellen wollten. Durch Musik, durch Beleuchtung, durch aber auch irgendwie das queere Leben oder Menschen, die sich irgendwie ein bisschen anders dargestellt haben. Ne? Also da waren immer eigentlich alle Clubs, die da drauf geguckt haben und gesagt haben, eigentlich wollen wir so ein Feeling haben. Und da war die queere Szene halt auch immer revolutionär, muss man einfach sagen. Ne? Also queere Menschen haben also schon die Clubkultur auch gerade hier im Ruhrgebiet oder wenn man NRW sagt, sehr stark mitgestaltet. Ne?
Eigentlich ja überall, ja, ne? Ja, also du genau. sagtest also ja auch Chicago House überhaupt.
Ja,
also
da genau. Fing das also wenn ja man an. Jetzt noch, natürlich nochmal ganz in die Ursprünge geht, jetzt so in den 80ern, dann war es halt in Chicago und New York die ganzen Bewegungen, ne? Oder auch Studio 54, ne? Wo es jetzt hier auch die tolle Ausstellung in Dortmund gibt. aber genau das war. Ne? Also queer war immer auch dafür da, irgendwie was Besonderes zu schaffen oder es wurden queere Menschen eingeladen oder Clubs haben die Pforten auch speziell für queere Menschen irgendwie geöffnet, weil sie ein bisschen mehr Diversität haben wollten, weil sie es ein bisschen bunter haben wollten. Ja, und auch einfach ein bisschen mehr Ekstase haben wollten in der ganzen Geschichte. Genau.
Danach jagt man ja irgendwie weiterhin, ne? Also das ist ja irgendwie nichts, was irgendwann vorbei ist. Denn jeder, der anfängt, irgendwie feiern zu gehen oder auch noch immer feiern geht, der will das ja diesen Hit irgendwie immer noch wieder haben. Also jeder weiß vielleicht oder hat so ein Gefühl, so sollte sich das anfühlen, aber wie stellen wir das wieder her?
Ja,
so, genau. Das ist also tatsächlich eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Wie kann ich dieses Gefühl rekreieren in meinen Partys, in meinen Sets und so weiter? Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber das möchte man ja so.
Genau, also Diversität irgendwie auf jeden Fall herstellen und auch besondere Momente oder vielleicht auch ein bisschen schillernde Momente, ne? Weil ich glaube, es geht in der Clubkultur ja generell darum, sag ich mal, dem Alltag zu entfliehen und irgendwie eine künstliche Welt einzutreten, die uns mal für ein paar Stunden irgendwie davon befreit, was so im Alltag irgendwie so uns beschäftigt oder auch belastet. Also man möchte einfach irgendwie eine tolle Zeit haben, irgendwie entspannen, abschalten und verrückte Sachen auch erleben. Ne? Also ich sag immer, das ist auch so ein bisschen, also Christian, du hast das glaube ich mal gesagt oder ein anderer Freund von mir, so jetzt beispielsweise Berlin, die Stadt, die ja auch sehr bekannt ist für seine Clubkultur, das ist halt so die Spielwiese für Erwachsene. Ne? Also irgendwann wollen wir ja auch mal die Verantwortung, die wir alle haben, irgendwie mal zur Seite legen und dann sagen, okay, also jetzt will ich aber auch ein paar Stunden mal alles das machen, was man sonst nicht machen kann.
Ja, so ein bisschen so, so eine, von der Realität bisschen wegkommen. Ne? Ja, also das ist so, was ja auch wieder auf Safe Place ist. Also ich kann mich noch erinnern, so 97, mein erster schwuler Partybesuch war, ist noch nicht geoutet und es war befreiend. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Ne? Outing dann ganz kurz später, aber das wäre ja woanders nicht passiert. Ne? Ich meine, damals war das auch noch anders, glaube ich. Ne? Also es gab nicht, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber es gab jetzt nicht so viele Orte, an denen sich so alle getroffen haben, sondern du warst als queerer Mensch schon irgendwie angewiesen auf.
Auf jeden Fall, auf spezifische Partys, ne? Orte, ja. Kneipen, auf jeden Fall, sonst ja. triffst du sonst.
Viel ne? dann ja auf so im Kulturzentrumsbereich, ne? Das ist ja die Boys, ja. die ja die älteste schwule Party ist ja. im Ruhrgebiet.
Oh ja.
Und ja. genau, und. Ja, und früher war das so, dann ging das doch von Kulturzentrum zu Kulturzentrum. Ne? Jedes Wochenende war es woanders eigentlich im Ruhrgebiet. Das hat sich auch total geändert. Also die sind ja auch alle fast alle platt, ne? Mhm. mittlerweile, die Partys.
Also früher gab es die Mandans, was halt auch noch so ein Platz war in Essen. Also es war eine sehr tolle Party, also tolle elektronische DJs, auch wirklich ein Publikum, was wirklich aus Belgien, aus Holland irgendwie angereist ist, irgendwie, weil es zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so viel gab. Also klar, in Antwerpen gibt es ein paar speziellere Partys oder auch in Amsterdam. Aber ja, genau. So Essen war halt, also die Mandans war schon sehr prägnant. Die sind dann irgendwann nach Düsseldorf umgezogen. Da kann ich jetzt leider nicht viel zu sagen. Ich glaube, da war ich ein, zwei Mal. Ich kenne da gar nicht so die Entwicklung. Na, aber das war halt auch auf jeden Fall so ein Hot
Place. Kennst du die?
Kennst du die wahrscheinlich? Kennst du die? In Düsseldorf wahrscheinlich, oder? Nein, du kennst sie gar nicht. Ja, das war tatsächlich auch so ein 90er-Ding irgendwie tatsächlich. Und genau, ja. Aber da sieht man schon wieder, also, dass viel wirklich auch gestorben ist. Oder auch die Boys R Us in Gelsenkirchen oder die Mannesmann-Party in Witten. Also wir hatten hier jedes Wochenende im Ruhrgebiet eine schwule Party.
Aber gab es auch Frauenpartys?
Gibt es die Sarah Lehmann ja. eigentlich noch?
Genau,
das gab es nämlich dann auch nicht mehr, ne? Nee, deswegen, ja,
fand ich auch schon. Ja. Auch noch, auch im
war auch in Bochum, ne?
Ja, genau.
In
Langendreher.
Bahnhof Langendreher, den, ja,
wo du Frauenspruch,
warst, Frauenspruch ne? im Bahnhof Langendreher.
Ja,
gab's,
ja.
Genau.
Aber das war dann ja eher so schwul-lesbisch. Also ich komme ja, ich bin ja erst seit 7 Jahren in Köln. Ich war irgendwie davor lange in England, 10 Jahre, und davor Hamburg und Bayern. Also ich habe so mit der Region hier noch gar nicht so viele Berührungspunkte. Ja. Deswegen weiß ich das alles gar nicht so, was hier so war. Aber also würdet ihr sagen, dass das dann eher separater eher war und dieses queere Ding vielleicht. Was
also
Neueres
queer muss man
oder?
Ja jetzt auch erstmal genau. Also ich glaube, zu dem Begriff queer muss man ja eigentlich sagen, dass es einfach so im Bereich der Gender Studies einfach auch neue Begrifflichkeiten sind. Ne? Also als ich jetzt in die schwulen Szene kam, irgendwie habe ich mich auch erstmal als homosexueller Mann verortet, obwohl ich eigentlich damals so meinem Empfinden nach bisexuell war. Heute würde ich sagen, ich bin pansexuell und non-binary.
Kannst du das jetzt nochmal für die Leute erklären?
Ja, genau.
Bi und
pan? Also da geht es einfach irgendwie um Geschlechteridentitäten oder nach Geschlecht oder sexuellen Ausrichtungen. Pansexuell beinhaltet. Eigentlich läuft das über den Überbegriff, also queer ist eigentlich bezeichnet als ein Überbegriff, aber auch als Einzelbegriff, dass man sehr divers ist in seiner sexuellen Ausrichtung. Das heißt, pansexuell heißt für mich also, ich suche mir meine oder die Menschen, mit denen ich Sex haben will, also jetzt nicht nach dem Geschlecht aus oder ne, das kann ein Transmann sein, eine Transfrau sein, das ist mir relativ egal. Wenn ich da eine Sympathie oder ein sexuelles Empfinden habe, dann habe ich da kein Problem. So,
ja, es geht um den Menschen.
Genau, es geht eher um den Menschen. Und genau, non-binary meint eigentlich dann aber eher so die Identität, die geschlechtliche Zugehörigkeit, wo ich für mich sage, okay, also ich hatte immer die Diskussion, bin ich jetzt Mann oder Frau? Ich habe immer gesagt, so eigentlich so gar nichts von beiden. Deshalb finde ich Gendern auch in dem Fall relativ wichtig, ne, weil gerade durch die Aussprache jetzt zum Beispiel, ich bin Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, sehe ich mich genau dazwischen und fühle mich das erste Mal auch in meinem Leben irgendwie persönlich angesprochen. Ne? Und das gab es halt damals nicht und das ist eigentlich für mich auch eine gute Entwicklung. Ne? Also, dass man auch gar nicht mehr sagt, es spielt auch keine Rolle letztendlich. Ne? Also, ich finde diesen Überbegriff irgendwie queer zu nennen, ohne sich dann im Detail noch irgendwie outen zu müssen, sehr vorteilhaft, weil dann kannst du nach wie vor immer alles noch sein. muss es aber eigentlich nicht jedem erzählen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ne?
Ja.
Weil ich finde, auch Outing ist immer so eine Sache. Ne? Also es gab in den 80ern, in den 90ern Outing-Reihen, die ich als sehr schmerzvoll erlebt habe. Ne? Auch wie Harpe Kerkelin oder so. Oder Alfred Biolek von Rosa von Braunheim geoutet wurde im TV. Also fürchterlich. Also das ist so eine Sache, das muss jeder mit sich selber klar kriegen. Ich finde es für die nachfolgenden Generationen halt sehr wichtig, also gerade im jungen Alter, wo es sehr um die Frage geht, irgendwie nach Identität, wer bin ich überhaupt? Ne? Für mich ist es das alles gar nicht mehr so wichtig, weil ich bin Holger. Ne? Also eigentlich spielt auch in meinem Job oder in anderen Lebensbereichen oder auch im queeren Partyleben, also meine sexuelle Orientierung oder meine Identität, geht da erstmal keinem was an. So, ne? Aber letztendlich finde ich es gut für junge Leute, sich da verorten zu können, darüber hinaus zu wachsen und auch sich persönlich entfalten zu können. Ne? Und da finde ich generell auch schwule oder queere Clubkultur halt sehr wichtig, weil es halt Places sind, wo ich mich ausleben kann, ne? Wo ich vielleicht in anderen Rahmen nicht so die Möglichkeit habe. Hm. Aber das will ich jetzt, sage ich mal, aber das möchte ich jetzt, sage ich mal, es geht ja um Clubkultur auch ein bisschen, den heterosexuellen Menschen nicht, die haben ja genauso das Empfinden. Ne? Ich habe jetzt meinen Alltag, ich will feiern, ich möchte jetzt mal irgendwie ein ganz anderer sein am Wochenende oder vielleicht eine ganz andere oder wie auch immer, ne? Aber ich möchte mich irgendwie entfalten können.
Aber die haben natürlich viel mehr.
Das sehe ich auch als Künstler und das sehe ich auch als Pädagoge. Ne? Dass es sehr wichtig ist, so Räume zu haben, wo ich mich persönlich entwickeln kann, in allen Bereichen. Ne?
Holger ist übrigens auch Diversity-Beauftragter hier im Speicher.
Nochmal genau.
Kurz, danke nochmal für die Definition, die manche Menschen ja also einfach noch brauchen, ne? So als
ja,
kleinen Input.
Ja,
ne?
Also ich hatte mir auch jetzt, bevor ich hier eingeladen wurde, bin auch nochmal einen Podcast angeguckt, der in Berlin gedreht worden ist. Und ich finde es auch, also wir haben uns ja hier innerhalb des Dings e.V.s, aber auch in der Vorbesprechung von dem Podcast, so ein bisschen auf Sprache geeinigt. Nur man darf es auch nicht zu kompliziert machen. Ich finde, das ist auch wieder eine sehr elitäre ihre Haltung, weil dann verstehen es auch 1000 Leute nicht, die jetzt, sage ich mal, nicht betroffen sind oder sich nicht mit solchen Themen halt auseinandersetzen. Ne? Also deshalb versuche ich das schon ein bisschen runterzubrechen irgendwie und das vereinfacht darzustellen. Also queer ist halt, wie gesagt, der Sammelbegriff für alles andere, was jetzt nicht heteronormativ ist. Ne? Und ich glaube, da können wir uns, glaube ich, irgendwie alle ganz gut einordnen.
Ja,
ohne auch mit dem Druck irgendwie, dass sich irgendeiner hier genötigt fühlt, sich irgendwie outen zu müssen. So, ne? Also, kann man natürlich gerne machen.
Freiwillige Form.
Bin schon.
Aber da sind ja gerade ganz, ganz viele Diskurse da, die auch sehr problematisch sind, ja. Meiner Meinung nach, und da gibt es ja auch wieder sehr viel Gegenwehr auch zu, ne? Weil man darf nicht in die Position kommen, dass man irgendwie bevormundend wird. Ne? Und das ist mir da an der Stelle irgendwie sehr wichtig.
Aber deswegen sind ja solche Partys auch wichtig, ne? Also genau. Um da nochmal irgendwie drauf zurückzukommen, weil du sagst, gut, die heterosexuelle Menschen möchten das auch haben, sich ausleben und Abstand vom Alltag und.
Und da sind wir auch alle wieder einig. Ne?
Natürlich.
Also wenn es um Clubkultur geht es nämlich um solche.
Und deswegen finde ich das ja auch gut, wenn... Also, dass eine Queer-Party eben auch niemanden ausschließt, sondern dass es einfach einen richtig guten Mix gibt von, da gehen einfach alle hin.
Ja.
Aber keiner wird irgendwie komisch angeguckt, weil er eben ein schillerndes Glitzer-Outfit oder sonst was oder nichts trägt oder lila ist oder was weiß ich.
Ich würde gerne ein bisschen Werbung machen für eine Veranstaltung hier auch im Ruhrgebiet, in Oberhausen, das ist die Bang.
Ah ja.
Und das war die erste Party eigentlich, die gesagt haben, wir machen eine polysexuelle Veranstaltung, was jetzt auch wiederum nichts anderes heißt als eine queere Veranstaltung. Ne? Und also ich kenne einfach so viele Leute, also die von wer weiß wohin, also selbst aus Berlin, extra zu dieser Party fahren und weil sie es einfach total gut finden, auch die Diversität und auch vielleicht ein bisschen die Spannung, weil man gar nicht weiß, auf wen man da so trifft und wie der sexuell orientiert ist.
Aber die ist riesig, ne?
Ja.
Ich habe mir das mal angeguckt, ich habe immer mal überlegt, da hinzufahren, aber es war dann immer so ein bisschen weit. Aber irgendwie so von Köln aus so ein bisschen okay.
Ja.
Aber das ist schon ein richtig dickes Ding, ne?
Ja.
Ist das im Gasometer oder wo?
Nee. Also, das ist im Druckluft.
Ach ja,
Druckluft.
Okay.
Genau.
Ja, die ist vor allen Dingen immer größer geworden. Die deckt ja so ein ganzes Spektrum.
So wie die Mayday.
Und ich glaube, die haben in der Tat eine richtig tolle Techno-Fläche. Ne? Also ich glaub,
das finde ich ja extrem wichtig.
Also auch die Peak Plantation hatten die ja früher da. Das war jetzt eine aber es ist schon ein cooler Ort, ne? Also wo man dadurch auch da einfach viel machen kann. Ne? Mhm. Ja. Ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Ihr sagt ja, okay, die Leute gehen da hin, um irgendwie ein paar Stunden einfach fern von der Welt zu sein. Ihr habt euch ja, die meisten von euch, jetzt entschieden, genau auf der anderen Seite zu stehen, jetzt nur als DJ oder das ein bisschen zu organisieren und so. Ne? Was ja nicht heißt, dass ihr euch nicht auch da reinlasst. Aber also wie seid ihr dazu gekommen? Wer oder was waren eure Vorbilder, dass ihr gesagt habt, okay, ich mache das jetzt? Konstanze.
Primär wollte ich eigentlich auflegen. Ja. So, das war, also bei mir ist der Musikgedanke ganz, ganz wichtig. Wichtiger noch als in welchem Rahmen das stattfindet und wie so. Ich bin seit 7 Jahren in Köln. Ich war davor in England und in Holland unterwegs und hatte immer so das Gefühl, ich würde gern was machen, aber ich weiß nicht wie und ich kann ja auch gar nicht und überhaupt und bla und so weiter. Und irgendwann habe ich dann noch 3 Mitstreiterinnen gefunden, die gesagt haben, okay, wir machen was zusammen. Und dann haben wir einfach die Chrome de la Chrome aus dem Boden gestampft. Und also eine Party, die aus Live-Musik, erst einer Live-Band besteht, mit, also hauptsächlich Frauen haben wir da tatsächlich gefördert, Unbekannte auch, die eben noch keine Lobby haben. Und dann hinterher eine Techno-Party draus gemacht.
Also Techno ist schon so die Richtung, die
Techno, Elektro, Acid, New Disco, ja. So dieser ganze UK Breaks, Sound, Warp, Scam, so die Richtung. Aber auch dieser West Coast, Netherlands, West Coast Sound, den finde ich auch sehr, sehr interessant. Also so diese ganze David Funk-Richtung, der ja auch ein queerer oder Techno-DJ ist, der irgendwie früher in der Squatter-Szene sehr aktiv war und oder Intergalactic FM, so diese Geschichte, Pip Den Haag, also das finde ich alles super spannend, was die da machen und wie die auflegen und das so ein Genre nur durchverfolgen, finde ich immer ein bisschen uninteressant. Aber langer Rede, kurzer Sinn, ja, also die Musik steht über allem, ja. Für mich persönlich. Und das hat bei diesen Partys, die wir gemacht haben, wir haben 5 Stück gemacht und dann kam Corona, dann ging es nicht mehr. Das hat immer super funktioniert und wir hatten wirklich alles, an Besuchern alles da.
Und kommt jetzt aber auch bald wieder.
Ja, hoffentlich. Ja. Hier, Touch, alles, was geht. Ne? Ja, genau. Ja. So, aber das, ja. Also... Ja, wir haben da eine Lücke entdeckt und das hat funktioniert. Und das Publikum eben noch abschließend, also das war wirklich von alt nach jung, nach Freunde von uns, aber auch total randoms, alles dabei. Straight, gays, queers, alles. Bisschen schillernder könnte es noch sein für mich. Bisschen mehr Verkleidung hätte ich gerne irgendwie.
Das ist die Jugend.
Oder? Die konservative Jugend, ja. Nicht immer nur schwarz, genau. Das hätten wir gerne fürs nächste Mal. Ja.
Entschuldigung.
Nee, ist auch richtig. Stimmt ja auch.
Jessin, apropos. Wenn wir da ein bisschen wogen werden.
Yeah.
Ja, auch so.
Genau, aber was waren denn für dich so Vorbilder?
Jetzt so. Boah, ich finde sowas super schwierig, weil gerade mal, also 90s Kid, man hatte so viele Vorbilder, gerade weil ich irgendwie mit Hip-Hop und R&B groß geworden bin, so, da brauche ich halt gar nicht weit ausholen, so allein schon Michael Jackson, das war Vorbild für jedes Kind, so, das waren so die ersten Baby-Steps, die man irgendwie gemacht hat und die Frage ist, glaube ich, eher, wer ist nicht dein Vorbild? Ich glaube, da ist die Liste vielleicht ein bisschen kürzer, aber alles, was mit Musik, Ausdruck und Feeling zu tun hat, sind für mich Vorbilder. Menschen, die einfach das ausleben und das weiterführen, wonach die halt streben. Und jeder hat halt irgendwie so eine Message rauszuhauen und das sind für mich halt Vorbilder. Und einen expliziten habe ich ehrlich gesagt nicht. Also von jedem so ein bisschen. Und ja, genau.
Ja, Jessin und ich, muss man dazu sagen, haben ja mit Tanzen angefangen.
Genau, richtig.
Ganz früher.
Tanzvermittlungen,
unsere ersten Hip-Hop-Workshops.
Mit Kiddies und Jugendliche im Theater in Dortmund, genau.
Ja, und wie bist du dann zum Voguing gekommen?
Das Thema Voguing ist halt ziemlich frisch bei mir. Also ich habe halt, tanzen tue ich, seitdem ich eigentlich denken kann, so vorm Spiegel und einfach Musik an. Und das hat sich dann halt einfach weiterentwickelt, so wie wir dann halt im Theater waren. Und dann hieß es, hey, habt ihr Bock irgendwie Tanzkurse zu geben? Und dann waren wir auf einmal in verschiedenen Workshops unterwegs und da hat sich auch mein Weg auch langsam irgendwie an, irgendwie zu formen. Und da waren wir ein bisschen zusammen unterwegs und dann habe ich irgendwann Dortmund verlassen, um ein bisschen Karriere zu machen.
Du warst ja eigentlich Veranstaltungs-.
Genau, ich habe halt echt sehr viele Sachen gemacht. Ich war ja vor der Ausbildung war ich halt halt selbstständig und habe dann gedacht, okay, nach dem Abi brauchst du mal irgendwie was für Papier. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und habe halt gemerkt, dass mich aber dieses Künstlerische halt einfach immer wieder anzieht. So sprich halt dieses, wir haben ja früher viel Theater gemacht und standen auf der Bühne und das verfolge ich jetzt wieder so seit knapp so ein, zwei Jahren bin ich wieder so fest im Thema und Köln ist ja, was das angeht, ein super guter Spot, weil einfach so viele Künstler da sind und man tauscht sich aus und ich bin jetzt gerade so Richtung Tanz und Acting und letztes Jahr habe ich dann halt den ein oder anderen Workshop mitgemacht, also Voguing-Workshop. Weil ich halt durch Netflix, da gibt es ja die tolle Pose. Die Serie Pose und wer Pose, also kleine Werbung nebenbei, unbezahlt, by the way. wer das guckt, die zeigen halt auch einfach diese queere Geschichte, die halt einfach in New York entstanden ist und auch dieses Voguing, das zeigt es halt einfach also wirklich sehr gut rübergebracht. Diese Voguing-Szene kommt halt aus dieser queeren Szene zum größten Teil halt aus der Transsexual BPOCs und POCs zum größten Teil. Und die hatten halt ihren Safe Space in dieser Ball-Voguing, beziehungsweise in der Ball-Szene, in den Ballrooms und haben untereinander mit verschiedenen Häusern, also jeder hat halt seine Häuser gehabt und jedes Haus hatte seine Mother oder einen Father. Und das war halt mehrere kleine Familien und die haben halt ihren Alltag irgendwie mit Kellnerjobs irgendwie hingekriegt. Und das hat sich einfach eine Szene und ein Tanz entwickelt, der jetzt die komplette Tanz- und Musikszene halt einfach auf den Kopf gestellt hat und sehr viel für Inspo sorgt. Genauso wie Michael Jackson beispielsweise. Ne? Das ist halt einfach, der hat diese Tanzwelt komplett verändert und so ist es mit dem Voguing halt auch. Da sind halt durch diese Fotoshootings wie bei der Vogue, ne, halt immer dieses Zeigen und dieses Schminken und dieses Gestikulieren und dieses Weiblich und dieses, das ist halt schon, hat sich irgendwie entwickelt und da habe ich ein bisschen reingeschnuppert und fühle mich da auch sehr wohl, aber ich mische auch, ehrlich gesagt, auch sehr viele Tanzrichtungen, so egal ob es African-Tanzstile sind oder wie gesagt Hip-Hop, R&B oder...
Ja, man entwickelt ja seinen eigenen Stil.
So, richtig. Ne? So.
Das ist irgendwie ganz schön zu sehen, was du gerade sagst, dass man eben, also man macht halt einfach irgendwas und daraus entwickelt sich was und man weiß ja auch nicht, wo die Reise hingeht.
Und das ist ja irgendwie man so lernt das, auch nie aus.
Man lernt nie aus und man kann halt einfach, man muss halt einfach machen.
Genau.
Das ist so das, was ich auch so ein bisschen in den letzten Jahren gelernt habe. Einfach machen und dann passiert schon irgendwas.
Und man findet auch die richtigen Menschen.
Ja, man sieht es auch automatisch an. Ja. Das ist, wenn man sich mit diesen Themen, mit der Thematik beschäftigt, dann kommt das alles so auf einen zu, weil was man auch ausstrahlt, so zieht man das auch wieder an. Ne?
Mhm.
Ja.
Kleine Werbung am Rande, jetzt am 20.08. sind wir beim Sommer am U, da ist dann auch Dings e.V. und es wird aufgelegt und wir machen so ein bisschen Studio 54 Disco-Nacht und da werden wir auch mit einem kleinen Tanz, denke ich mal, mit einem Kunsthafen-Kollektiv und mit Jesse Naino eine kleine
Choreo
oder mal gucken, was da sonst noch so passiert, man weiß es nicht, präsentieren, genau.
Yes!
Ja. Das Schöne finde ich, dass bei Pose man ganz gut sehen kann, auch wie dieses Voguing auch so kommerziell geworden ist. Ne? Weil da irgendwann ja Madonnas Vogue dann rauskam. Ich finde, das haben die total gut so dokumentiert. Ne? Mhm. Also wie das eigentlich passiert, ne? Dass so ein Underground plötzlich irgendwie so zum Mainstream wird, aber der Underground nicht richtig was davon hat, muss man sagen.
Das ist ja irgendwie an der Musikgeschichte vorbeigegangen, muss ich sagen. Also hätte ich Post nicht geguckt, dann hätte ich vielleicht wahrscheinlich irgendwie erst später davon erfahren. Aber ich finde das, also es kam irgendwie, man hat rumgesappt und auf einmal ist man in einer Story drin, die einfach seit den 70ern irgendwie, die gibt es, Und diese Kultur gibt es, aber die ist irgendwie an einem vorbeigezogen. Man muss ja natürlich auch sagen, da hat auch Amerika halt einfach, ist halt ein Vorreiter, da ist es ja auch entstanden. Und es ist, wie du schon gesagt hast, extrem Mainstream geworden und jeder fühlt sich davon inspiriert irgendwie. Ja.
Christian, wer waren für dich denn die Vorbilder? Wie bist du dazu gekommen, deine Plöpp quasi in die Tat umzusetzen?
Also Vorbilder weiß ich jetzt nicht, kann ich schlecht sagen. Also fürs Auflegen gab es ehrlich gesagt nicht ein Vorbild. Ich glaube, eigentlich das erste Mal Auflegen war ja eher zur Boys. Das war so im Jahr 2003, würde ich sagen. Und das war ehrlich gesagt eher 25 Jahre noch nie aufgelegt, aber immer Musik gut gefunden. Und dann dachte ich, ach ja, könnte ich ja auch mal hier machen. Und mein damaliger Freund, auch jetziger bester Freund und Mitbewohner, der hat bei der Rosa Strippe sich engagiert und die hat die Party damals ausgerichtet und veranstaltet. Und da habe ich dann einfach gesagt, ach, könnte ich nicht mal auch da auflegen? Und dann hat der damalige Leiter gesagt, ja, mach doch. Und dann habe ich das gemacht. Ohne viel. Jetzt muss man sagen, ist das natürlich auch im Pop-Bereich. Das heißt, ich habe mich doch, glaube ich, lange Zeit mich gar nicht als DJ gesehen, muss ich sagen. Sondern ich habe da
einfach... Als Musikspieler oder?
Ja.
Also die Boys ist dafür bekannt, so, ja, einfach so genau. Ein Lied nach dem anderen ein bisschen auslaufen lassen und dann kommt das nächste. Ja.
Genau.
Nein, das hat der Christian schon ganz anders gemacht.
Ich befürchte am Anfang nicht.
Jeder hat einen kleinen Anfang. Das ist auch der erste Plöck, der feiern wir auch. Ach, mein Gott.
Aber das fand ich nicht schlimm, weil ich habe gedacht, naja gut, das war jetzt für die Boys auch gar nicht...
relevant.
Total relevant, würde ich sagen.
Die Leute sind ja dankbar, ne?
Man stellt sich ja schon auf der Bewertung. Ich meine, die Boys waren natürlich eine sehr, hinterher auch sehr große Party, so, ne? Und das war auch nicht immer so angenehm. Aber gut, da. Irgendwann
der erste Boys war, glaube ich, 2014, sogar 10 Jahre später.
Da habe ich in dem Vorderraum gar nicht mehr aufgelegt. Da habe ich mich schon nach hinten verzogen.
Runtergearbeitet. Also MP geworden, ne?
Im zweiten Raum,
ja, sozusagen.
Okay. Ja. Gibt es auch einen dritten Raum, wo man dann noch...
Ja, der wird aber hier nicht genannt. Zweimal
Top Secret. Darkroom auch genannt.
Ja, das war was total schön und lustig war und dann habe ich das in der Tat auch bis 2017 gemacht, aber die Plöpp ist, glaube ich, aus dem Wunsch erwachsen, dass ich immer weniger Lust hatte auf kommerzielle Sachen, so ein bisschen wie du das gesagt hast, sondern eher auf so eine Veranstaltung, da habe ich irgendwie Bock drauf, dass es auch offener wird, mir ging auch die Musik auf die Nerven, muss ich sagen, ne? Also da war ich auch schon froh, so ein bisschen mal auch woanders unterwegs gewesen zu sein, ne? So auf queeren Partyreihen jetzt im Goethe-Bunker oder im Shanghai damals auch oder so. Und dann und dann wollte ich das selber machen. Das war aber voll Non-Profit und klein und wollte das auch in einer Bar machen unbedingt. Und dann habe ich, glaube ich, das Epstein damals angesprochen und die haben gesagt, ja klar, machen wir. Und dann habe ich es, glaube ich, einfach gemacht. Also es gab jetzt nicht Vorbild, glaube ich. Hatte Lust, dass alle zusammenkommen und das musikalische Schubladen ein bisschen aufbrechen. Denn ich habe immer gedacht, warum sollte man denn nicht das eine und das andere gut finden, wo wir über Disco reden, was ja auch, ne, irgendwie so ein bisschen verpönt geworden ist in der Vergangenheit, ne, also so Disco zu hören. Ich habe mich da nie so drin wiedergefunden, weil ich dachte, ich finde überall was mir, glaube ich, gefällt.
Ich finde das auch, also es gibt irgendwie gute Musik und eben Piepmusik irgendwie so und ja, also da ist das Genre nicht so entscheidend, sondern entweder ist läuft oder nicht. Du kannst vielleicht nicht alles zusammen basteln, aber man kann schon den Bogen sehr weit.
Aber schon was anderes, wenn man jetzt komplett Mainstream jetzt nur macht oder schon so ein bisschen andere raus. Töne. Ne? Das ist also,
genau, dass sich das so gewandelt hat. Ja, dazu muss man dann aber auch sagen, wieder, ne, dass sich gerade die Mainstream-Veranstaltungen mittlerweile so unqueer werden. Ne? Also da ist es so, also früher haben eigentlich irgendwie homosexuelle Menschen oder queere Menschen irgendwie den Ton in den Clubs angegeben. Heute einfach auch durch die Kommerzialisierung, ich kann auch nicht mehr reden heute. Ja, so genau.
Das ist echt
warm hier heute.
Naja, die Sonne.
Genau. Aber genau, ne, also dadurch, also es ist schon auch so ein bisschen ein Kampf geworden. Ne? Auch, also Konstanze wird das auch kennen in Köln. Ne? Also wenn man Veranstaltungen plant oder auch jetzt wir im kleinen Rahmen oder ich auch selbst mit der Back to Bar, also alle wollen ja auflegen, alle wollen ja was machen. Ja. Und so, da müssen die queeren Menschen auch, was ja völlig legitim ist, ne? Also ne, heute aber mehr kämpfen dafür. Ne? Also früher war es eigentlich schon auch so ein bisschen so, bist du queer, okay, ne, dann hatte man eigentlich schon den Garant auch ein bisschen für Qualität. Das ist heute anders, was ich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, aber es hat sich halt sehr verändert in dem Bereich. Ne? Also es ist schon, ja, die Plätze sind weniger geworden.
Ne? Wobei also das Publikum ja doch sehr schlau ist dann irgendwie. Also ich weiß nicht, also man, ich denke immer so, ich finde das schön, was zu zeigen, was ich gut finde und das dir nahe zu bringen, aber also das wird auch angenommen und verstanden, so, also so doof sind ja, die ja nicht.
Genau, das ist ja, ne, der das Wunsch, ist ja irgendwie, also neben diesen kommerziellen Veranstaltungen also kleinere, das diversere das Sachen da, zu haben und dadurch auch wieder mehr auch Safe Rooms zu schaffen. Ne? So, hier ist ein Platz, hier fühle ich mich irgendwie angenommen, hier kann ich irgendwie hingehen mit dem Handicap, ich kann aber auch hingehen als queere Person, ich kann als hetero und so, und genau das ist ja auch das, glaube ich, was wir hier alle anstreben. Ne? Also zumindest Konstanze und Christian und ich auch als Veranstalter halt auch, dass man sagt, irgendwie diese großen kommerziellen Sachen, die dann manchmal ein bisschen, ja, viele Themen vernachlässigen, auch wie Space Rooms oder so, oder wie gehen wir mit Kunden, Kundinnen um.
Ja, dieser persönliche Aspekt geht halt so ein bisschen verloren, ne? Dass du selber auch als Veranstalter da an der Tür stehst, irgendwie zumindest schichtweise und sagst, hey, wie geht's, hallo, bla, und so einfach so.
Dass so ein bisschen näher ist alles.
Also
es wird dann weniger authentisch, ne?
Also genau, das so ist halt deine Party und du willst zusehen, dass die läuft und dass die Leute da Spaß haben, weil du ja selber irgendwie, du machst das ja, weil du da Lust zu hast und nicht, weil du... Also ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Nee. Funktioniert nicht.
Nee.
Null.
Also jedenfalls nicht in unserem
Sinne. Nicht so. Ja. Dann muss man das größer aufziehen oder anders.
Ja, die Leute wollen ja auch nicht dahin gehen, weil sie das sehen, was sie schon 10.000 Mal gesehen haben, sondern vielleicht genau mal eine andere Nuance, irgendwie einen anderen Input. Mhm.
Also was ich halt auch jetzt gerade momentan in Köln auch sehe, auch gerade an Corona, sind ja auch momentan echt viele Raves und Secret Raves, und da wird auch viel aus der queeren Szene an Inspo gewonnen oder entnommen, wo die halt viel jetzt auf Fetisch gehen. Also in Berlin ist ja dafür bekannt, Fetischclubs, Handys abkleben, Safe Space, und du kannst tun und lassen, was du willst. Und was da passiert, wird auch nicht rausgetratscht, so nach dem Motto, es bleibt halt da, wo es ist. Und das wird, also die queere Szene inspiriert, der hat schon immer die Clubszene inspiriert und tut es halt immer noch. Und wie gesagt, da ist jetzt halt auch Dresscode, Leder und I don't know, und Handys abkleben. Also es wird schon mehr gemischt. Also wie du gerade gesagt hast, früher war das halt, es war dein Safe Space. Du gehst halt, wenn du Bock auf eine Fetischparty hast oder eine queere oder eine schwule Fetischparty hast, dann hast du deine Clubs, deine festen Clubs gehabt. Und jetzt mittlerweile, es vermischt sich so, dass du halt diesen Ursprung irgendwo vielleicht irgendwie aus den Augen fällt, was an sich ja auch nicht schlimm ist, weil dann fängt ja auch damit an, dass man halt keine Extrawurst bekommt, sondern es wird halt langsam normal, sagt man das?
Gibt es dieses Wort überhaupt
dann
noch?
Muss man halt immer wieder, dann muss man sich halt immer wieder was überlegen.
Genau.
Also du musst halt immer wieder so einen Schritt weiter sein und überlegen, okay, was fehlt mir jetzt oder was will ich? Oder
ja, was ich aber ganz wichtig finde, auch gerade bei solchen Entwicklungen, ist, dass wir nicht von oben herab entscheiden, irgendwie, was die Leute da wollen, sondern dass sich sowas auch von unten entwickeln muss. Ne? Und da muss man dann einfach auch im Kontext sein, und das ist auch so mein Kontext oder mein Verständnis auch von Diversität, das hat auch was so mit so einem respektvollen Umgang mit Älteren und Jüngeren zu tun. So, ich kann das nicht im Detail beurteilen, was heute ein 17-jähriger queerer Mensch an Club-Erfahrungen will. Das kann ich erst erfahren, wenn ich mich mit dem unterhalte oder der vielleicht in meinem Mikrokosmos zu einer meiner kleinen Veranstaltungen kommt und ja. sagt irgendwie, hey, das fand ich toll oder davon mehr oder davon vielleicht ein bisschen weniger. Ja, deshalb, also es ist, glaube ich, dieses Thema wird es immer geben und das Gute daran ist irgendwie, dass wir vielleicht auch heute die Möglichkeit haben, mal auch wieder ein bisschen respektvoller miteinander umzugehen. Ne? Also weil das ist, sage ich mal, auch im queeren Bereich auch nicht immer so gegeben gewesen, also gerade in der schwulen Community, also wo so viel passiert, von Sexismus, Bodyshaming bis hin Straight Acting, ne? Also Straight Acting meint, dass also homosexuelle Männer, die sehr darauf bedacht sind, heteronormativ zu wirken, dann aber Transfrauen oder weiblich gelesene, junge, schwule Männer irgendwie klatschen tatsächlich. Ne? Also da gibt es sogar eine Gewaltform. Ne? Also da werden junge Schwule von anderen Schwulen angegangen und diskriminiert und das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Und da finde ich es halt wichtig, dass man da im Kontext bleibt und irgendwie das auch weiterhin versucht, irgendwie aufzuweichen, da in der Auseinandersetzung zu bleiben und auch miteinander zu reden und zu gucken, was braucht der ein oder andere. Ne? Aber das, wie gesagt, immer nur von unten heraus und nicht von oben gedeckelt, wie das so gesellschaftlich ja heute gerade oft gemacht wird. Also nochmal an der Stelle, es muss nicht gegendert werden. Es gibt kein Gesetz, was Leuten sagt, noch wir müssen nicht. Jetzt alle gendern. Nein, das wird es auch nicht geben. Na, aber das hat was mit einer Haltung zu tun und die kann man nicht erzwingen. Und eine Haltung entsteht durch den Austausch von vielen Leuten. Und letztendlich, wenn man sich gut austauscht, kommt man eigentlich wieder so an die Punkte zurück, wo man sagt so, ja, ey, es geht um ein Miteinander. Und das müssen wir heute auch unter dem Aspekt irgendwie Interkulturalität beziehungsweise Transkulturalität auch nochmal neu definieren. Und das spielt auch in dem Bereich Club-Erleben eine ganz große Rolle. Ich war vor 2 Jahren auf einer Veranstaltung in Berlin im SO 13 bei der Gehane. Veranstaltung, was ja auch eine orientalische Veranstaltung für Schwule und Lesben ist. Da finde ich die Bezeichnung ein bisschen, dass es nicht queer heißt. Aber egal. Jedenfalls habe ich da auch gemerkt, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber gerade, dass junge syrische Männer da auflaufen, aber trotzdem auch den Kontakt dann wieder zu anderen Kulturen wieder meiden. Also wir sind da ganz im Anfang und ich finde, wir müssen da sehr sensibel miteinander umgehen. Und wenn wir auch sowas erstreben, ne, also so politisch wie eine transkulturelle Gesellschaft, ne, also wir hatten uns in dem Kontext mal unterhalten, ne, kosmopolitische Blasen und so, ne, aber letztendlich geht es da ja um Mitmenschlichkeit, ne, und das ist dann nicht nur den Leuten gegönnt, die sich das auch leisten können. Wir können kosmopolitisch sein, wir können tolerant sein, nein, auch Menschen, die jetzt vielleicht irgendwie in anderen Blasen leben, da immer wieder die Kontakte zu schaffen und die Auseinandersetzung, auch was queere Themen angeht und auch kulturell bedingte Vorstellungen von Queerness, die natürlich komplett auch anders sind. Ne? Also, ich sag mal, orientalische Menschen sehen das vielleicht auch nochmal wieder anders als jetzt ein europäischer oder mehr amerikanischer Mensch. So, ne? Und das ist halt so Diversität. Und wenn man das alles mit einbezieht und da gute Veranstaltungen macht, dann kann das, glaube ich, eine ganz nette, schöne, bunte und vielleicht auch wieder schildernde Geschichte werden. Ne?
Auch mit dem generationsübergreifenden Aspekt, so das finde ich auch wichtig.
Also bei schwulen Männern ist das, also ich habe mal, da war ich 30 oder so, habe ich in der Schlange auch bei der Boys gestanden und 2 20-jährige Schwuppen, ich darf das sagen.
Ja?
Ja, darf ich. Ich bin auch eine Schwuppe. Nein, also, ne, also 2 junge Menschen, sagen wir es jetzt politisch korrekt, ne, die dann sagten irgendwie so, ach ja, das Parfüm, das kenne ich, das hat mein Opa auch immer getan. Was macht denn das Gammelfleisch?
Also, ja, aber das hat man, ja, das
ja, aber das ist so, ja, das wirklich so eine Diskriminierung auch in dem, also
Body Shaming. Altersdiskriminierung,
absolut. Ganz, ganz schlimm. Ja. Und da frage ich mich auch immer, ne, auch wenn wir heute hier über queere Clubkultur reden, irgendwie, wie wollen wir das so gestalten, dass es allen gut geht? Aber wie gesagt, ich bin da sehr positiv gestimmt, auch so mit diesen ganzen neuen Entwicklungen, auch im Genderbereich, den Definitionssachen, die vielleicht jetzt gerade erstmal sehr müßig sind für viele Leute, sich das anzuhören, sich das zu verinnerlichen und so. Ne? Also die Welt wird schon sehr komplex, und aber auch nicht nur in dem Bereich. Genau, und das muss man sich dann irgendwie, sag ich mal, einfach so Stück für Stück auch irgendwie aneignen und damit klarkommen und gucken.
Ja. Genau. Ich meine, es gibt ja auch so auf so Partys so Awareness-Teams zum Beispiel. Ja, ja. Also zum Beispiel im AZ in Köln.
Ja, ja, was.
Also weil du sagst, wie wollen wir das gestalten, ne? Dass man wirklich sagt, mit dem fühle ich mich oder mit der fühle ich mich nicht wohl. So, oder könnt ihr da mal irgendwie gucken. So, also das ist
ja, und sowas
vielleicht
früher nicht gegeben.
Nee.
Also auch ich als junger schwuler Mensch, der dann, oder erstmal schwul, weil ich gar nicht diese ganzen Begriffe, weil es sie gar nicht gab, ich mich erstmal schwul gesehen habe und dann da reingegangen bin und Männer mich da wirklich sexistisch angegangen sind. Ich meine, vielen Frauen geht das wahrscheinlich schon mit 14 so, das ging auf den Arsch. Also ich war da zum Glück dann, sage ich mal, noch bis 21 war befreit, aber hatte dann irgendwie so mit diesen ganzen Sexismus-Themen zu tun, ne? Okay. Man schaut mir nicht mehr in die Augen. Das Erste ist, man schaut mir auf den Schwanz oder auf den Arsch und wird dann noch doof angemacht. Ne? Das ist dann auch so ein Nachholkurs in 6 Wochen Sommerferien damals gewesen, so, was diesen ganzen Umgang anging. Und das fand ich schon auch sehr anstrengend. Ne?
Aber das gibt es jetzt auch immer öfter auch so bei anderen, auch so bei kleinen Partys.
Also
das
wollte ich sagen, da hätte ich mir gewünscht, dass ich da jemanden, sag mal, der macht mich hier die ganze Zeit doof an oder der grabbelt mir die ganze Zeit am Arsch rum. Und ich habe dem jetzt 10-mal gesagt, ich möchte das nicht, ne? Und
die agieren dann auch, ne? Also ich war leider Gott sei Dank noch nicht in der Situation, aber das ist dann doch
Ich muss aber sagen, apropos Safe Space und hier auch anmachen und angraben, da man hat ja in der queeren Szene natürlich seinen Safe Space und ich muss sagen, als ich halt nach Köln gezogen bin, war ich halt am Anfang nicht so in der Gay-Szene unterwegs. Ich wohne zwar direkt um die Ecke von der Scharfenstraße, das ist halt also mittlerweile in Köln, das Szenenviertel in Köln, wo also mehrere Clubs nebeneinander, also queere Clubs bzw. Gay-Clubs nebeneinander sind.
Bitte?
Schwulen.
Genau.
Das habe ich hauptsächlich
schwul. Genau, hauptsächlich schwul. Und da wurde ich meistens von meinen heterosexuellen Freundinnen dazu gedrängt, da feiern zu gehen, weil die das halt einfach selber gefeiert haben. Die mochten das und die haben es auch genossen, schwul wegzugehen, ohne angemacht zu werden. Das darf man halt auch nicht vergessen, weil da geht wirklich jeder hin, um einfach zu feiern und sie kann mit jedem tanzen und da wird sie, keiner grapscht sie an oder so. Da sind wir auch bei diesem Thema, ne? Safe Space, den auch die queere Szene halt auch offen natürlich auch für die Heteroszene halt hat und viele profitieren halt auch irgendwie davon. Ja.
Ja.
Ja, aber eigentlich sollte es ja nicht so sein, ne? Wenn du als Frau irgendwie, du musst irgendwo hingehen, weil du Bock hast, irgendwo einfach hinzugehen und nicht denkst,
vielleicht hätte ich angegraben.
Ja, aber das ist eigentlich scheiße, ne?
Eigentlich schon,
deswegen
irgendwie aber auch
das weiterzutragen.
Also ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen dieses Ding auch vielleicht mit diesem Spirit, mit dem man eine Party macht.
Ja.
Dass man eben sagt, ich mache das mit einem Motto oder wegen der Musik oder ich habe da gibt es irgendeinen Kontext vielleicht dazu oder irgendeine Idee dahinter oder irgendein Gefühl dahinter und nicht nur angraben und so. Also das ist halt, sind halt einfach qualitative Unterschiede, die du sicher auch in allen Bereichen findest. Das findest du in der Hetero-Szene natürlich genauso. Da gibt es Underground oder gute
Hier wird nach Sekt gereinigt.
Grüße zu einem Sonntagmittag, meine Damen und Herren und Menschen. Gehört es hier noch dazu? Nein, wir haben heute wirklich einen schönen Bubble. Sonntag hier. Am Wasser.
Am Kanal, nee.
Nee, ich finde es gerade schon total schön. Also wir haben uns ja wirklich nur so ein ungefähres Konzept, aber ich finde es gerade wirklich total schön, euch wirklich auch gerade mal so kennenzulernen. Also die Hälfte kenne ich ja schon so ein bisschen, aber das ist ja auch das Ding, dass wir uns jetzt hier vernetzen, ne? Also dass wir uns kennenlernen, dass wir irgendwie Verbindung aufbauen, irgendwie was zusammen machen können, dass es bald wieder mehr losgeht. So, so finde ich schön. Wir wollen ja keine wissenschaftliche Arbeit hier gerade machen. Wir müssen ein bisschen austauschen. Ne?
Ja, und das ist wirklich wichtig. Und das ist wirklich so, finde ich, so ein Grundzug von Organisationen jeglicher Art, Partyorganisation, was auch immer, dass du ein Netzwerk hast an Leuten. ob das jetzt im Plätscher.
Toilettenpause.
Das, wo auch immer ist, ob das im Arbeitsbereich ist, wo du dich vielleicht über Gagen abstimmst oder über oder eben hier sagst, pass auf, ich kenne jemanden, der sucht jemanden, der will auflegen, oder ich habe jemanden, der hat einen Raum. Ja. Zu vermieten. Das ist nämlich auch so eine Sache, irgendwie Räumlichkeiten zu finden.
Voll.
Finde also, ich. Ja. Ich weiß nicht, Christian, du sagst ja, das ist. Du hast.
Alkohol fließt, dann ist sowieso nochmal lauter.
Du sagtest ja, das war für dich eher so, ich bin da reinspaziert und so hatte ich den Space, wo ich das machen konnte. Irgendwie.
Du meinst jetzt mit der Party oder meinst
ich glaube,
du mein erster Besuch da?
Nee, mit der Party. Ja, dass du wirklich warte. Sagen, also.
Sag ich gleich, muss nur den Holger noch eben aha. reinlassen. Ja, letztlich passierte das ja über ein Netzwerk, ne?
Ja.
Und die Arbeit, also ich war dann selber auch bei der Rosa Strippe eine Zeit lang engagiert.
Was ist das denn? Ist das so eine Seelsorge?
Ja, das ist in Bochum eigentlich die Beratungsstelle für, also damals war es Schwule, Lesben und deren Angehörige und jetzt ist es natürlich weitergefasst. Ne? Und ich fand das unglaublich bereichernd, muss ich sagen, und fühle mich auch mit der Rosa Strippe nach wie vor sehr verbunden. Und ich glaube, so ein Engagement finde ich auch sehr wichtig.
Mhm.
Denn ich meine, wir können ja auch nicht, ja, ich sage jetzt mal selbstverständlich eigentlich so leben, wie wir leben. Denn es gab auch viele früher, die uns das ermöglicht haben. Ne? Das ist jetzt,
allerdings.
Genau. Daher finde ich das total wichtig. Und wie gesagt, Netzwerken diesbezüglich auch.
Ja.
Ja.
Und aber so bist du dann an diese, um jetzt mal an diese Räumlichkeiten zum Beispiel gekommen oder dass man da.
Ja, ich habe dann so wirklich einfach. Ach so, und meinst du jetzt mit der Plöpp dann?
Ja.
Oder?
Ja, weil du vorher sagtest, du bist in die Bar oder Kneipe gegangen und hast einfach gesagt, kann ich hier mal machen? Und da hast Goldkante. Du dann gemacht und so.
Ja, da hatte ich bereits so ein Netzwerk in ja. Bochum, muss man sagen. Und da, wenn man das, ja, wenn man da immer so ein bisschen drinsteckt, ja. ne, dann sind die Wege nicht so lang. Und selbst ja. wenn man den jetzt nicht so kennt, dann spricht ja, man gut, den dann
Bochum
trotzdem
ist
an.
Ist jetzt auch nicht so groß.
Genau. Hat aber viele aber gute
Möglichkeiten gespielt. Aber das gab es dann irgendwann, na, ja, das
nee,
war dann
Epstein war ja, auch zum Beispiel, wollte ich mich auch vorhin noch gesagt haben, also auch so im Rahmen, also Bochum hat gar nicht so viele queere Angebote gehabt. Also es gab mal so diesen Ableger zum Bermuda-Dreieck, das hieß dann das Rosa-Dreieck, das war halt das Orlando, ah, ja. das ja. Cox und wie ist der andere Laden noch?
Freibad.
Freibad, genau. Mhm. Freibad war so ein bisschen mehr queer, glaube ich, ja.
Also Cox das war halt fast nur schwul. Also
ja, genau. Und Orlando war auch divers, so ja, auf Orlando, jeden Fall. Ja. Genau, aber man hatte das dann irgendwie so das Rosa-Dreieck genannt. Und die Läden gibt es, glaube ich, jetzt, nee, die gibt es tatsächlich nicht alle mehr. Nicht mehr. Nee. Und es hat sich aber dadurch dann auch wieder ja, also so ein Viertel entwickelt, was auch sehr interessant ist. So, da ist ja jetzt auch die Goldkante verortet, wo wir aufgelegt haben. Und die partizipieren schon auch, sage ich mal, vom queeren Publikum. Ne? Also das ist nach wie vor schon auch da auch anzutreffen. Ne? Und da sieht man dann auch wieder so den Verlauf oder den Einfluss auch ne, von queeren Sachen, auch wenn die Läden dann vielleicht gar nicht mehr da sind. Aber dass es dann doch so Stadtteile gibt, die dann frequentiert werden oder besetzt werden oder wie auch immer. Ne? Ja.
Ja, ich meine, hier in Dortmund.
Ja,
ist auch ist geworden, irgendwie, ne? Langer August so. Das war ja mal so ein bisschen das KCR.
Mhm.
Aber das war irgendwie.
Burgtalk.
Ey, Burgtalk Club ist, glaube ich, einer der ältesten. Ist das nicht einer der ältesten Schwulen?
Wir müssen eigentlich mal alle
hin. Wir waren mal bei der Karaoke-Party. Die war mal toll. Die war mal toll.
Ich glaube, es ist sogar die älteste Travestie-Bar in Deutschland, glaube ich sogar.
Genau. Und ich habe letztens mit denen gesprochen und die meinen aber auch, dass die nicht wissen, ob die das jetzt überhaupt noch und länger, wie auch immer. Aber das, ja, deswegen, es gibt ja auch in Dortmund eigentlich sowas.
Und hat die Tage vorbeigefahren, also da war auf jeden Fall irgendwas los. Aber wer weiß, wie lange noch. Who knows?
Ja, ich war jetzt letztens noch von der AIDS-Hilfe auf dem Empowerment-Seminar und das waren zwei Menschen, die das geführt haben, also ganz tolle Menschen, die auch noch mal was irgendwie komischerweise, also obwohl die aus Berlin kamen, aber auch zu Dortmund was sagen konnten, nämlich dass Dortmund hier echt auch eine schwule Hochburg früher war.
Ja, das war früher viel krasser als jetzt.
Also es gab ganz viele Läden. Nein, also so, ich kann mich daran erinnern, dass damals, also es gab so einen Club, der hieß Kristall, Dann gab es den Sigi-Club, dann gab es den Don-Club.
Sigi-Club?
Ja, Don-Club
gibt es aber noch. Ja, Don-Club, da habe ich gewohnt. Den gibt es ja immer noch.
Genau, dann gab es das Café Blue und dann gab es das Café Chagall oder so ähnlich hieß das, glaube ich.
Und das alles in der Innenstadt?
Also ja, das war alles so, ja, so, genau, ja. Richtig. Ne? Also es, und es gab zwei Schwulensaunen. Ne? Und,
ja. Oh, Jumbo Center.
Also Jumbo gibt es ja noch.
Jumbo gibt es ja immer noch. Da haben wir mal auch, also ein Kollege hat da auch diese Idofix-Party mal gemacht, so, wo wirklich die Räumlichkeiten, wo sonst echt nicht viel gemacht wurde.
Ja, und dann auch das Sex.
Wirklich so ein Festival da gemacht, so, ne? In den Räumlichen. Und das fand ich zum Beispiel auch total toll. Ne? Ja, also wirklich so in den Räumen da, irgendwie chillst du da einfach und hast verschiedene Bands, verschiedene DJs, so ne? Draußen, Trommel. Was auch immer, aber an diesem Ort so und auch mit den Leuten da. Und da fand ich, war eine totale Vernetzung so. Ne? Das war total spannend und das wäre eigentlich cool, wenn man den Ort eigentlich nochmal...
Aber dafür stellen ja die Städte auch grundsätzlich zu wenig zur Verfügung. Ne? Es gab ja in Köln jetzt vor ein paar Wochen eine Demo von der Clubcom und ich glaube noch in irgendeinem anderen Initiator, einfach, dass es die Stadt Köln zum Beispiel Flächen zur Verfügung stellt, wo man legal feiern kann, um eben die ganzen, nicht alle illegalen Sachen so zu umgehen, aber jetzt im Zuge von Corona, dass man sagt, pass auf, wir stellen euch hier eine Brachfläche, eine Freifläche, wie auch immer, da könnt ihr feiern mit einem Hygienekonzept und so weiter, macht was. Passiert nicht. Die Verwaltung.
Das ist, glaube ich, die verpennen ich nicht, das. Ne?
Die verpennen das, richtig. Denn, also auch dieses Quartier da, Deutz-Mühlheimer Straße, was sie da alles platt machen und jetzt Wohnungen errichten. Da ist nichts mit Kulturzentrum und so weiter.
Wenn du was gentrifizierst, dann willst du da keine Party-People haben.
Aber du hast ja trotzdem einen Auftrag von der Stadt her, auch diese Stadt in alle Richtungen irgendwie interessant zu gestalten. Du willst ja auch alle irgendwie bedienen. Du willst ja nicht nur Wohnungen haben und Schlafstätte und so weiter. Du willst ja vielleicht auch Tourismus haben und. Also das ist irgendwie jetzt kommen wir total vom Thema ab, aber vom städteplanerischen Aspekt her eine wichtige Sache. Und natürlich haben wir da am Ende auch was von, wenn wir sagen, wir wollen Sachen veranstalten und so weiter.
Ich finde ohnehin jetzt spezifisch auf Dortmund, das war so ein bisschen mein Eindruck, ne, dass vor Jahren Dortmund irgendwann angefangen hat, sich so abzubauen, was das Nachtleben angeht. Ne? Dann gab es auch irgendwann diese komische Sperrstunde, von der keiner so richtig wusste, aber was das soll. Aber
die
gibt es
ja schon seit dem Mittelalter.
Nee. Die gab es immer nur, ich dachte, die gab es nur in München.
Nein, 4 bis 5 Uhr, okay. Bam, vorbei. Das also, war noch aus dem Mittelalter.
Und okay. Ich sag mal, aber als die eingeführt wurde, das weiß ich nämlich noch, da hatte ich das Gefühl, und das ist ja wirklich schon sehr lange her, da hatte ich das Gefühl, Dortmund ist eigentlich, was so Clubs angeht und Nachtleben angeht, echt eher gut dabei. Ne?
Ja.
Und da wurde das eingeführt und dann habe ich noch gesehen, dann konntest du im Internet auch eintragen, wo es total laute Gebiete gibt. Ne? Also dann ging es auch darum, wo ist es total laut, da darf das da nicht hin und das da nicht hin. Also das fand ich schon krass, was Dortmund veranstaltet hat, um sein Nachtleben so kaputt zu machen. Ja. Ich finde, das Resultat sieht man unter anderem auch die queeren Sachen.
Seit wann ist das so?
Ey, das ist seit 10 Jahren ungefähr. Ja. Also durch die
gehen alle nach
natürlich.
Berlin oder geht alles nach Berlin. Also es kann ja nicht sein, dass ganz Deutschland nach,
ne? Alle jetzt fertig.
Ich meine, Frankfurt gab es ja auch. Das war ja eine riesen Techno-Szene, eine riesen Szene. Da fing das ja an.
Wo das alte Hippiehaus war, ne? Wo jetzt die Tiergalerie ist. So, genau, ne? Da waren ja auch kleine Bars.
Da waren ja mehrere Clubs sogar. Und ich, also als ich sogar volljährig geworden bin, war die allerletzte Silvesterparty, da waren ja mehrere Clubs aufeinander und dann wurde es ja abgerissen und dann kam diese schöne Tiergalerie und dafür halt weniger Clubs, da muss man halt selber halt denken. So,
gut, okay. Aber dann geht halt wieder alles in den Untergrund.
Genau.
Also weil die Leute werden ja nicht weniger, die sind ja immer noch jung und wollen feiern und die machen das geht dann halt und dann wird es immer irgendwie so, ne, ist dann halt so.
Ja, aber allein jetzt auch hier der Hafen gerade, ne? Allein hier, wo wir sind, so ist gerade mega gentrifiziert. Ja, ich meine, also ich bin versucht, das hier natürlich auch solche Räume vielleicht zu öffnen, aber.
Sieht so ja noch ganz interessant aus, aber ich kenne das ja auch gar nicht.
Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt hier über Clubkultur redet, irgendwie, also muss man sich ja auch überlegen, was soll das eigentlich sein? Also die Leute, mit denen ich mich unterhalte, also Club oder Kultur, also es ist ja überhaupt jetzt gerade mal in den letzten 5 Jahren oder 3 Jahren diskutiert worden, ob Clubleben überhaupt Kultur ist. Und da gab es ja jetzt, sage ich mal ein Resümee, ne, dass das schon als eine Form der Kultur da, also war ja auch ganz wichtig jetzt im Rahmen von Corona, um bestimmte Gelder beantragen zu wollen. Und da fing die Diskussion ja auch nochmal erneut an. ist jetzt irgendwie Clubkultur oder nicht. Und für viele, die ich jetzt persönlich kenne, ist das so, gerade auch mit dem Wegfall von irgendwelchen Glaubensrichtungen, jetzt sage ich mal gerade in der westlich-europäischen Welt, ne, also so eigentlich ja was geworden, ja was so Glaube oder auch Verbindung ersetzt. Ne? Also wir erleben da ein kulturelles oder ein Miteinander in einer Stimmung von Musik, etc., was uns sehr verbindet. Und das fehlt ja den Leuten heute. Und darüber kann ganz viel soziales Engagement auch passieren oder auch das Lernen überhaupt. Ne? Also gerade jetzt auch im Rahmen von transkultureller Gesellschaft oder viel transkultureller Gesellschaft gedacht oder inklusiver Gesellschaft gedacht. Also da verständigen wir uns und da lernen wir auch sozial miteinander umzugehen. Ne? Auch mit Menschen, die wir vielleicht halt vorher nicht kennen, ne? Oder dessen Kultur wir nicht kennen. Oder, ne? Und da verständigen wir uns eigentlich darüber. Deshalb finde ich es persönlich sehr wichtig, weil ganz viele andere Sachen gesellschaftlich weggefallen sind. Ne?
Ja. Ich glaube, wir müssen so lange. Ich habe total Bock, jetzt noch
5 Stunden weiter zu reden.
Das ist ein richtig geiles Schlusswort.
Eigentlich ist auch. Aber ich glaube, gutes Plädoyer. Ich hätte gerne noch so ein kurzes Blitzlicht einmal von jedem, so einen Satz. So, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Mehr Queerness. Punkt.
Ich brauche noch einen Moment.
Wirklich ein Ort, wo man mal wieder so richtig was machen kann und eintauchen kann und wo alle irgendwie zusammen sind.
So. Sehr schön. Ja, ich wünsche mir eigentlich ja generell, also jetzt nicht nur aus dem queeren Aspekt oder aus dem Club-Aspekt, so generell eine Gesellschaft, die wieder mehr Lust hat, miteinander zu spielen. Mhm. Weil ich glaube, so wenn man diesen kindlichen Begriff aufgreift und diese Neugierde auch, die dahinter steckt, irgendwie, das ist das, was uns zusammenbringt. Und da machen queere Leute natürlich ganz viel, um, sag ich mal, das Arounding so schön und chillend wie möglich zu machen, dass wir alle gut miteinander spielen können und faire Games playen und genau.
Einfach miteinander statt gegeneinander. Und das kommt ja auch. Also ich muss auch sagen, dass also jetzt in der Generation ist es auch einfacher, also so sehe ich das halt auch. Es ist einfacher, queer zu sein als, keine Ahnung, zu meiner Zeit. Also es wird immer lockerer und offener und ich hoffe auch, dass man halt allgemein, egal ob es jetzt in der Clubszene oder wie auch immer, immer mehr miteinander statt gegeneinander kann.
Das Wobei der Underground sollte auch bestehen bleiben.
Absolut.
Ja, ist schon irgendwie.
Ja, ich du musst doch, auch nicht, fühle dich nicht gezwungen.
Ich hätte was, ich habe es auch gerade ein bisschen im Kopf formuliert. Ich glaube, ich würde mir in der Tat wünschen, dass Kategorien weniger eine Rolle spielen. Also ich finde, die erste Kategorie ist ja sowieso Mann-Frau. Ne? Zumindest eine, die schnell da war. Und ich finde, es birgt immer so viel Platz für Diskriminierung, dass ich so denke, schön wäre doch, wenn wir das einfach nicht brauchen. Ja. Ne? Ich dachte nämlich auch, eigentlich wäre es doch schön, wenn die Heterosexuellen auch divers sind. Ne? Also
ja. Ja auch nicht alle eine.
Genau. Deswegen lassen wir es doch ganz bleiben und jeder ist halt seine eigene Kategorie, ne? Fertig.
Ja. Oh ja. Ich finde auch weniger Isolierung, aber ich finde auch interdisziplinär, also auch nicht eben nur, jetzt wird nur aufgelegt, sondern auch genau das zu mischen mit Musik, Tanztheater, einfach auch alle Künste, alle so. Das finde ich zum Beispiel auch als Musikerin total
wichtig. Das klingt
so,
irgendwie, als würden wir gerade ein Riesenfestival organisieren.
Ja, vielleicht machen wir das auch.
Man weiß es nicht.
Du weißt nicht, was noch passiert.
Ja, aber ich danke euch auf jeden Fall. Es war sehr schön, mit euch hier zu sein. Danke auch nochmal an das ganze Team.
Vielen Dank. Danke an das Ding.
Wir werden bestimmt gleich nochmal draußen sitzen, ein bisschen weiter quatschen. Aber soweit erstmal hierfür, für den Podcast, für den Speicher 100, präsentiert von Dings e.V. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Festival.
Danke für die Einladung.
Schön war's.
Danke.
Danke dir.
Ciao.
Bye.
Tschüss.
Speicher 100.